Dies ist meine erste Kategorie, nennt sich Leseproben, angeregt durch den schönen Podcast bei Windmanns Eck. Und ich glaube, ich werde im Laufe der Zeit mehr und mehr Leseproben aus meinen Werken hier zur Verfügung stellen. Ob ich in Kürze auch eigene Podcasts machen werde, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dies ist in gewisser Weise auch einer, aber ich nenne es erstmal nur Leseproben. Viel Spaß mit Gott ist mit den Kinderliedern und der Letzte macht das Licht aus. Die erste Leseprobe ist aus meinem Lockdown-Roman Gott ist mit den Kinderliedern. Zunächst der Klappentext. An einem 24.12. im Jahre des Lockdowns geht die kleine Anna im Hochhaus, in welchem sie mit ihrer Mutter im 10. Stock wohnt, dreimal vom Erdgeschoss bis zur Dachtreppe und lauscht an unterschiedlichen Türen. Es herrscht Ausgangssperre und hausfremde Besuche sind verboten. Anna spielt ihr Weihnachtsspiel, denn sie hat viel Zeit. In jedem Stock darf es nur eine Wohnung sein. Ein menschliches Stillleben pro Etage. Auf dem Dach trifft sie um Mitternacht die 85-jährige Frau Lohmann, die sich aus einem einzigen Grund hinaufgequält hat, der Anna jedoch nicht bewusst ist. Sie singt ihr, weil das Kind darum bittet, ein Kinderlied vor. »24.12. vor dem Haus 17.50 Uhr. Das kleine Mädchen hüpfte den Steinplattenweg vor dem Haus auf und ab. In den Fenstern der Häuser ringsum waren vereinzelte Lichter und gebastelte Sterne aus Transparentpapier zu finden. Die Todesraten hielten die Erwachsenen im Zaum, zügelten ihr Verhalten, besänftigten sie. Die Fassade des Hochhauses stammte aus den 70er Jahren und war geschmückt mit langen, braunroten Rostnasen und grünen Flechten. Das milchig-weiße Deckenlicht des Vordaches schimmerte im Dunst des aufkommenden Nebels, dessen magersüchtige Arme zwischen dauerentlaubten Büschen entlang krochen und am feuchtschimmeligen Fundament Halt fanden. Geschneit hatte es nicht. Dafür war eine bitterkalte Front über das Land gezogen und hatte jede Oberfläche eisig erschauen lassen. Die Haustür öffnete sich und ein Mann mit Lodenmantel und Jägerhut trat heraus. Er schritt lautlos über die reif belegten Steinplatten des Eingangsweges und hob im Vorbeigehen höflich seinen Hut zum Gruß, machte aber einen großen Bogen um das Kind. Das kicherte und fragte, »Wohnen Sie auch hier? Ich hab Sie noch nie gesehen.« Der Mann schritt wortlos davon. Das Kind zuckte mit den Achseln und hüpfte zur Eingangstür zurück, um sich im fahlen Schein der reflektierenden Glasflächen zu betrachten. Der Stofftiger in ihrer rechten Hand war ein prächtiger Geselle mit kleinen Knopfaugen. Es war der Stoff-BI-Direktor, dessen Namen niemand kannte. Sie warf ihren Kopf hin und her, damit ihre braunen Locken wie Vollkornspaghetti tanzen konnten. »Herr Direktor, was sollen wir jetzt machen?« Das Stofftier antwortete nicht, sondern blickte starr auf die besprühte Wand neben der Tür. »Wacht auf!« Das Mädchen kicherte. »Seit wann ist denn das hier? Ist ja blöd. Wenn man das liest, ist man doch wach.« Sie schaute nach links. »Gulasch!« Da hatte jemand Hunger, aber so bekommt man bestimmt nichts zu essen. Sie holte einen Schlüssel unter ihrer Jacke hervor, der in einer Lederschnur um ihren Hals hing, und trat durch die Eingangstür in den Parterreflur. Hier hingen rostige Briefkästen, lagen Werbebroschüren herum, roch es nach Mottenkugeln und Lauchgemüse, standen die dreckigen Gummistiefel des Hausmeisters. Über den Briefkästen war ebenfalls etwas auf die Wand gesprüht worden. Eisbein! Das Mädchen lachte und hüpfte die Kellertreppe hinunter, zur Souterrain-Wohnung des Herrn Borsius, dem Hausmeister. Sie ließ zunächst den Direktor an der Tür lauschen. Der machte eine hin- und herdrehende Bewegung mit einer Tatze. Dann lauschte sie selbst. Ein Fernseher lief sehr laut. »Also, wenn der Weihnachten immer so feiert, möchte ich mal zur Silvesterfeier eingeladen werden.« »Das ist der geilste Spruch im ganzen Film«, hörte sie den Hausmeister rufen und anschließend rülpsen wie eine Milchkuh. »Bier! Wo ist das Bier?« Der Direktor und das Mädchen wussten, dass Herr Brosius den ganzen Abend über Filme sehen würde. Ach, das ist langweilig. Ich denke, wir fangen jetzt einmal richtig im Erdgeschoss an. Der Stofftiger bewegte sich nicht, nickte jedoch. Erdgeschoss, erste Wohnung rechts, 18 Uhr. Sein Bauch war bereits derart aufgedunsen, dass er mittlerweile dort zu schwitzen begann. Man konnte es an den wachsenden Flecken auf seinem rot-grün karierten Hemd sehen. Er schaufelte sich ein weiteres Stück Kassler in den Rachen und presste voller Wonne seine wulstigen Lippen zusammen, so dass die Bratensoße rechts und links aus den Mundwinkeln rann. Er wischte sich den Mund mit einer fettverseuchten Serviette ab und rülpste fröhlich. Das Glas mit Portwein kippte er gierig hinterher und rote Wangen leuchteten ihr entgegen. Er hechelte und japste nach Luft. »Möchtest du noch Portwein, Schatz?« fragte sie ihn. »Nee«, antwortete er keuchend. »Ich bekomme sonst nur wieder Sodbrennen.« Seine Versatzstücke fühlten sich wie ein abgetragener alter Mantel an, der zu lange in einem Schrank im Keller gehangen hatte. Seine Dünste von oben und unten säuerten die Luft, unabhängig davon, wie viel man dagegen lüftete. An Feiertagen sah er immer aus wie ein liebreizendes Kind, fast unschuldig zum Streicheln und Küssen. Doch als Ehemann war er abstoßend, aufgedunsen und unflätig, wie ein wild gewordenes Warzenschwein. Sie liebte das Kind, also liebte sie ihn. Doch hasste sie ihn auch und bemitleidete das Kind. Sie hatten jedenfalls keine Kinder, auch keine Heranwachsenden, denn sein Penis war immer nur zu einer Sache in der Lage gewesen, ihr in den Mund zu lullern, wenn sie eine Dreiviertelstunde erzwungenes Blasen durchgehalten hatte. Ansonsten war er einfach zu klein und uninteressant. Deshalb liebte sie das Kind, das er war und früh den Vater verloren hatte. Aber abartig war er auch. »Sag nichts, sonst gibt's Gerede«, mahnte innerlich die unselige Unweisheit ihrer Eltern, mittlerweile unterstützt durch diverse Antidepressiva. In ihrem gemeinsamen Keller lag keine Leiche, sondern ein Massengrab. »Unwahrscheinlich gut, Katharina, herrlich! Was gibt es als Nachtisch?« Karamellpudding war in der Küche am Abkühlen. Pudding. Er schlug mit seinen Wurstfingern, die zumindest gut kraulen konnten, freudig auf den Tisch, der mitsamt der Schrankwand, den Sesseln, dem Sofa, den Zinntellern und den geknüpften Teppichen aus dem Haus seiner Mutter stammte.
»Abstechen!«
rief jemand aus dem Flur.
»Oh, wie schön, da danke ich dir, Schatzi-Matzi!«
Sie spürte Tränen in ihren Augen heranschwillen und stand eilig auf, um den Pudding zu holen. »Ich hole ihn dir. Du magst ihn ja ein bisschen warm.« Er rieb sich freudig den platzgewölbten Bauch.
»Genau, genau, toll. Ach gut, dass wir Ausgangssperre haben. Der Supermarkt hat hervorragend geliefert. Sogar hochgebracht haben sie es.«
Schatzimatzi nickte beiläufig und verließ den Raum.
»Ausweiden!«
fauchte die Schattengestalt im Flur. Schatzimatzi verkrampfte beim Kühlschrank in der Küche und kämpfte gegen einen dunklen und alles verschlingenden Ozean. Sie nahm die Schüssel mit Karamellpudding und blickte zum Fleischermesser im Holzblock. Sie hatte es früh am Morgen geschliffen, als er noch vorweihnachtlich durch die Wohnung geschnarcht hatte.
»Blutfontänen!«
kreischte der Dämon. Sie kehrte mit der Puddingschüssel zurück und stellte sie vor ihren Mann. Der nahm einen Esslöffel in die Hand und blickte unschuldig fragend zu ihr auf.
»Willst du denn gar nichts davon?«
Schatzimatzi schürzte verkrampft lächelnd ihre Lippen. »Ich habe schon etwas in der Küche davon genascht, bevor wir mit dem Braten angefangen haben.« Das Hängebauchschwein lachte und stieß mit fröhlichem Blick den Löffel in das Karamellmeer.
»Du Schlingelkringel, Schatzi! Heute ist das aber erlaubt. Ich will nachher lieber die Weihnachtschorperlen auf dem zweiten Programm sehen. Nachrichten mag ich nicht mehr. Die reden nur noch über den Ausnahmezustand und die überfüllten Krankenhäuser. Es ist jetzt Weihnachten.«
Sie pflichtete ihm bei. Sie pflichtete ihm immer bei. Alles andere wäre nur anstrengend gewesen. Sie dachte sich ihren Teil. Sie dachte sich immer ihren Teil. Tatsächlich hatte sie Angst. Vor der Zukunft, vor den Maßnahmen, vor möglichem Kollaps des ganzen Systems, vor seinem Schweiß, vor gruseligen Masken, vor seinen Fürzen, die immer stanken, als habe er einen Putzlappen gefressen, vor der Politik, vor der Hausverwaltung, vor Räumung, vor seinen groben Fingern und vor den Schatten im Flur.
Stechen, stechen, stechen!
Tobt die für ihren Mann nicht existente Gestalt im Flur, die sich ebenso nicht ins Wohnzimmer traute wie alle anderen auch. An seinem festen Platz vor der Rippenheizung, rechts neben dem großen Fenster, und am Ende des dunklen Kirschholzschranks stand ein kitschiger Weihnachtsbaum mit beweglichen Lamettastreifen, einem Rheinglockenspiel, gesundem Bio-Sprühschnee und einem viel zu großen Stern. Seltsam aufregend war die Tatsache, dass Dr. Speckschwarte das Fehlen des Kruzifixes neben dem Durchgang zum Wohnzimmer noch nicht bemerkt hatte. Sie hatte es nur abgenommen, um ihn zu testen, denn außer einmal im Jahr, wenn er nach dem Heiligmorgenfrühstück in eine Frühmesse ging, nachdem er mindestens 5 Kreppel und 6 Eiersalatbrötchen verschlungen hatte, kümmerte er sich nicht um Kirche und Gott. Sie mochte Jesus eigentlich ganz gerne, sprach häufig mit ihm und sie würde das stilisierte Balkenholz später auch wieder aufhängen. Speckschwartes einziger frommer Satz war: Heute hat das liebe Jesulein Geburtstag. Meine Mutter hat immer für ihn gesungen.
Töten, schlachten, Schaschleck!
Geriet das Monster im Flur außer Kontrolle. Ihr Ehemampf hatte die Schüssel restlos leer gegessen und ausgeleckt, was auszulecken möglich gewesen war. Er rülpste genüsslich, bat tatsächlich um Verzeihung und stand dann schwerfällig auf, um durch den Flur ins Bad zu torkeln, denn der Portwein hatte bereits Spuren hinterlassen. Sie hörte ihn gequält stöhnen. Wahrscheinlich musste er mehrere Würste unter Qualen herauspressen. Es würde, trotz seines stets braven Lüftens, noch bis morgen stinken, wie in einem Puma-Darm. Sie ging zum Schrank und öffnete eine der schweren Schubladen, die mittlerweile allesamt klemmten. Früher hätte sie vor Wut über die Tücke der Materie geflucht, mittlerweile trat sie einfach davor, bevor sie daran zog. Sie hatte ihm online eine Armbanduhr bestellt, eine teure, eine große, zu groß, ein Fetisch von ihm. Er sammelte prätentiöse Uhren, auch solche, die er sich nicht leisten konnte. Diese würde seine 8. Uhr sein. Darüber hinaus waren die Regale in seinem Arbeitszimmer mit Überraschungseierfiguren, exklusiven Bierdeckeln und John-Sinclair-Heften befüllt. Die Klospülung rauschte und sie legte das Geschenk schnell unter den Baum. Ihr Walross ächzte in den Raum.
»Es hat mich wieder zerrissen, Schatzi! Ich hab das Fenster aufgemacht.«
Sie lächelte mechanisch. »Danke, das ist gut.« Er dackelte zum Omasofa mit Blumenstickereien und Fransenborte.
»Machen wir gleich die Bescherung?«
Er ließ sich der Länge nach nieder. Sie nickte und fragte, »Möchtest du Kaffee oder Tee nach dem schweren Essen und dem Portwein?« Er deckte sich mit der beigebraunen, karierten Decke seiner Mutter zu, die immer noch nach ihr und dem gruseligen Haus, in welchem sie bis zuletzt gelebt hatte, roch. Wieder schien der Gesichtsausdruck des Kindes mit roten Wangen, das Fangen gespielt hatte im Garten der Vergangenheit, geliebt von einer schwachen Frau und früh vertrimmt von einem üblen Mann, der mit dem Tode dafür bestraft worden war.
»Kaffee, bitte, Schatz. Ich werde später vielleicht noch einen Verdauungshirsch nehmen.«
Er meinte den einschlägigen Kräutergeist.
»Ramme ihm den Milchtrichter in den Schlund und kippe ihn voll mit dem Zeug, bis er erbricht!«
jaulte es jetzt aus der Küche. Sie ging dorthin, fühlte eine Maschine mit der Aufschrift »Roventa Flotta« in Hornhaut Umbra, mit einem cremefarbenen Deckel mit Wasser und nahm einen Filter aus dem dafür vorgesehenen Filterhalter aus Keramik in Speigrün.
»Hack ihn, hack ihn!«
fauchte Beelzebub unter dem Tisch. Sie rief aus der Küche ins Wohnzimmer. »Ich warte, bis er durchgelaufen ist und rauche noch eine Zigarette im Treppenhausfenster.« Am Treppenhausfenster. Sie bekam Schnarchgeräusche zur Antwort.
»Töten, töten, töten!«
fauchte Asmodeus mit roten Augen. Die Frau zog im Flur ihre Jacke über, während die vorsintflutliche Kaffeemaschine in der Küche ächzte und gurgelte. Mit einer Zigarette im Mundwinkel zog sie den Schlüssel aus der Wohnungstür, öffnete und erschrak kurzerhand. Vor ihr stand das Mädchen mit dem Stofftier. Sie lächelte jetzt. »Anna, du hast mich vielleicht erschreckt«, sagte die Frau, die ihr ganzes Leben verlogen hatte, und zündete sich die Zigarette im Gehen an. »Komm, mit mir ans Fenster, Kleines.« Das Mädchen schielte argwöhnisch durch den offenen Wohnungstürspalt. »Der Brummbär schläft im Wohnzimmer, der wird dich heute nicht anknochen, du brauchst keine Angst zu haben.« Sie ging zum Treppenhausfenster, öffnete es, weil es in dieser Höhe noch möglich war, und rauchte seufzend in die kalt klirrende Nebel-Weihnachtsnacht. Die Kleine gesellte sich jetzt zu ihr und hielt den Stofftiger vor sich. »Der Stoff-BI-Direktor möchte wissen, warum wir alle im Haus bleiben müssen.« Die ausgemergelte Mitsechzigerin rauchte mit ihrer geblümten Küttelschürze lasziv an den Fensterrahmen gelehnt und gackerte wie ein Huhn. »Ach, Anna, die Welt ist verrückt geworden. Die Welt ist kaputt. Sie haben sie kaputt gemacht. Überall sind jetzt böse Keime, weißt du?« Das Mädchen nickte. »Das haben mir Mama und Herr Brosius schon gesagt, aber das verstehe ich nicht so richtig. Sind die Masken deswegen?« Die alte Hausfrau nickte und blickte verloren ihrem Rauch hinterher, der im Nichts der trostlosen Umgebung zerfaserte. Die Kleine sprach jetzt mit verstellter Stimme als Direktor Tiger.
»Sie mögen die Masken also auch nicht, Frau Klawutke?«
»Ach, wie kommst du denn darauf?«
»Sie tragen keine.«
Lachgackern.
»Das ist doch Quatsch hier im Flur.«
Die Frau schmiss wütend ihren Reststängel hinaus, knallte das Fenster zu und ging zurück in ihre kleine Hölle. Luzifer wartete im Türspalt.
»Lass die Bart, sonst sticht das Schwein endlich ab.«
Der Stoff-BI-Direktor zuckte mit den Stoffschultern und Anna zuckte mit. »Wollen wir weitermachen?« fragte sie ihn. »Nicken.« Der alten Frau tat es im Nachgang leid, das Kind so unvermittelt stehen gelassen zu haben. Der Teufel war bereits verschwunden, als sie die Kanne mit Kaffee ins Wohnzimmer trug. Sie würde Schweinchen Schnarch später wirklich abstechen müssen, aber erst nach der Bescherung. Die letzte Bescherung seines Lebens wollte sie ihrem erwachsenen Kind nicht nehmen. Gott ist mit den Kinderliedern. Ein Lockdown-Roman von Felicitaris. Probelesung zu meinem Sachbuch »Der Letzte macht das Licht aus«, »Der Untergang unseres Schulsystems« und »Die Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels«. Vorwarnung. Ich möchte an dieser Stelle statt eines Vorworts eine Warnung an die Leser aussprechen. Fußnote. Um im folgenden Text männlich, weiblich, divers nicht rezidivierend auftreten zu lassen, wird versucht, ein Neutrum oder der Plural zu verwenden. Ich werde einem Teil der Leser aus der Seele sprechen, ein anderer wird sich pikiert abwenden, dessen bin ich mir sicher. Diese Schrift ist eine persönliche, subjektiv gefärbte Stellungnahme zur Lage des deutschen Schulsystems, ist den Erfahrungen eigener Lehrtätigkeit in 2 Bundesländern und 8 Schulen sowie den Erfahrungen einiger Kollegen, mit denen ich intensiven Austausch haben durfte, schöpft. Es werden in dieser Bilanz weder Schulformen noch Schulkonzepte gegeneinander ausgespielt, weil es meiner Ansicht nach im Hinblick auf die ablaufende Kernschmelze keine Rolle spielt, ob das Elite-Gymnasium in XY zur Musterschule des Jahrhunderts gekürt wird oder eine Brennpunkt-Gesamtschule irgendeiner Metropole mit Drogen, Tod und Teufel kämpfen muss. Sie alle sind Opfer. A. Der Krake einer Kafka-esken Bürokratie. B. Des global entfesselten Casino-Kapitalismus. C. Einer leutseligen Verwaltungsstruktur. D. Einer böswilligen Vernachlässigung. Der einzige Stachel, den ich in eigener Sache in das Fleisch einer auserwählten Riege von Kennern edelster didaktischer Weine rammen möchte, ist ein Weckruf, den ich den Hochwohlgeborenen des sinkenden Schiffes noch schuldig bin. Er gilt meinen Freunden der Nacht, den L3-Profilneurotikern. Diese befinden sich wie in Boccaccios Il Decamerone in ihrem Landhaus nahe Florenz. Der Unterschied zum 14. Jahrhundert, sie ahnen nicht einmal, dass die Pest näher an sie heranrückt, um ihren Elfenbeinturm einstürzen zu lassen. Ich möchte mit diesem kleinen Buch weder diejenigen diskreditieren, die sich mit Herzblut und Seelenenergie innerhalb dieses Systems täglich um Schüler kümmern, ebenso wenig die berufenen Lehrkräfte, die wahrhaft Leidenden, die Mahner, die mehr Stunden machen als vorgesehen, aka über das festgelegte Maß der ohnehin in diesem Bereich schwer messbaren Arbeitszeit weit hinaus. Im Gegenteil, diese verehre ich. Noch weniger geht es mir darum, Schüler oder Eltern anzugreifen. Täter ist hier nämlich an und für sich niemand. Es gibt in erster Linie Opfer, die aneinander zu Tätern werden, weil das System sie indirekt oder manchmal auch direkt dazu zwingt. Ich möchte mit einem Textimpuls in diese Bilanz einsteigen. Es ist 7.45 Uhr. Frau XY hätte Frühaufsicht, die um 7.30 Uhr begonnen hat. Ihr Kind muss in die Kita gebracht werden und der Verkehr ist mörderisch. Tatsächlich ist sie bereits um 4.30 Uhr aufgestanden, um notwendige Dinge in Ruhe zu erledigen. Sie schließt jetzt die Klassen auf und versucht, die restliche Zeit bis zum Unterrichtsbeginn um 8 Uhr irgendwie über die Bühne zu bringen. Die Sechstklässler sind aufgrund von Energydrinks, Familienstreitigkeiten, Mobbing, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Zockerei und so weiter derart aufgedreht, dass es eine Einheit Bundeswehrsoldaten bräuchte, um auf dem Flur für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ein Teil ihrer Kollegen wird ohnehin erst um 7:05 das Gebäude betreten, weil sie nicht so dumm sind, sich schon vorher diesem Wahnsinn auszusetzen. Parallel zur Aufsicht hat sie es geschafft, die Kaffeekanne mit Wasser zu füllen und die Kaffeemaschine vorzubereiten, um Kaffee im Hintergrund kochen zu können. Als er durchgelaufen ist, kann sie ihn nicht mehr trinken, denn sie möchte ja im Gegensatz zu einigen Kollegen pünktlich den Unterricht beginnen. Die, die das Spiel verstanden haben, gießen sich jetzt erst den Kaffee ein und unterhalten sich im Lehrerraum. Sie hat Deutsch in den ersten beiden Stunden und ist die ersten 20 Minuten der ersten Schulstunde an diesem Morgen damit beschäftigt, die nicht gemachten Hausaufgaben von 17 Schülern zu notieren, das Tohuwabohu des Vortags aufräumen zu lassen, ihre eigenen Unterlagen mehrfach zu durchforsten, um festzustellen, dass sie doch etwas auf dem Schreibtisch liegen gelassen hat, die ersten Streitereien zu schlichten, um den Lärm auf dem Flur auszuhalten, weil der Unterricht der anderen Klassen noch nicht begonnen hat und so weiter. Als sie mit dem eigentlichen Unterricht beginnen möchte, vibriert ihr Mobiltelefon. Es ist die Kita. Ihre Tochter ist erkrankt und muss umgehend abgeholt werden. Heute Morgen war sie noch quietschgesund. Da sie alleinerziehend ist, hat sie niemanden, der für sie das Kind abholen kann. Sie stellt den Schülern eine Aufgabe im Schulbuch und ruft das Sekretariat an. Sie darf wieder gehen, muss aber warten, bis die aus dem Boden gestampfte Vertretung zur Aufsicht den Klassenraum betritt. Bis dahin hat die Kita bereits mehrere Male erneut versucht anzurufen. Ich könnte diese Geschichte, die keine Geschichte, sondern bittere Realität ist, noch weiterführen, aber es genügt, um sich vorzustellen, wie es XY am Abend desselben Tages wohl gehen wird. Normal? Ich habe im Laufe der Jahre mehrfach die Frage danach gestellt, ob diese oder ähnliche Situationen nicht Anlass für Notreformen wären. Meistens hatte man es als Scherz aufgefasst, und wenn ich auf die Ernsthaftigkeit meiner Frage hingewiesen hatte, erntete ich zu einem hohen Prozentsatz Kopfschütteln, Schulterzucken und oft genug die Worte, was willst du machen, ist halt so, muss ich das Beste draus machen. Ich verstehe. Gehorche, auch wenn dir das Leid den Schlaf raubt. Wer hieran nicht erkennen kann, dass diese Situation in höchstem Maße krank, nämlich vollkommen geisteskrank ist, der ist in meinen Augen zu bemitleiden. Mein Psychotherapeut sagte einmal zu mir, Herr M., sehen Sie es so, Sie sind jemand, der noch eine Depression entwickeln konnte. Viele können dies schon gar nicht mehr. Ich weiß, Mother's Little Helper. Es geht in diesem kleinen Buch nicht um Reformvorschläge. Ich halte das Schulsystem in der bestehenden Form als historisch verlängerter Arm des nationalkonservativ geprägten Deutschlands des 19. Jahrhunderts, neu gemischt mit der diabolischen Geldgier des Suprakapitalismus, für nicht reformierbar. Für Eric Hobsbawm war es das paraphrasierte lange 19. Jahrhundert, aber wir sind bereits im 21. Jahrhundert angekommen. Tatsächlich waren und wären Reformen innerhalb dieser Zwangsjacke, welche Seele und Intellekt wohlweislich voneinander getrennt zu halten versteht, nur blanke Verhöhnung. Diese Schrift wird und will polarisieren und Leser an ihre Grenzen führen. Versöhnlich mag vielleicht der Teil über einen fiktiven Bewusstseinswandel oder das Notfallprogramm sein. Ich gebe zu Protokoll, dass die vorliegende Negativbilanz das Ergebnis subjektiver Erfahrungen unterschiedlicher Lehrkräfte aus zwei Bundesländern und 8 Schulen verschiedener Formen ist, die mir begegneten und teils berichteten, während ich selbst bemüht war, einen naiven und kindlichen Idealismus mit der Realität in Einklang zu bringen. Dieser verbiegende Spagat endete 2020 in einer Klinik, in der mich am ersten Tag nach meiner Selbsteinweisung eine über den Boden robbende und stöhnende psychotische Frau begrüßte, die nach Urin roch. Allgemeinpsychiatrie. Alle Ausgestoßenen beisammen. Mit Mirtazapin war es dann die erste Nacht, die ich seit langer Zeit ruhig schlafen konnte. Auch wird es in diesem Buch nicht um die Konsequenzen der Pandemie durch SARS-CoV-2 für das Schulsystem gehen. Sorry. Die Mikrobiologie ist lediglich der letzte Spiegel, der uns vorgehalten wird und die Fratze der Abartigkeiten ins Rampenlicht zerrt. Ich werde also nicht auf die Auswirkungen der Seuche auf das Schulsystem eingehen, weil sie die bereits zuvor begonnene Kernschmelze nicht ausgelöst hat. Um ein anschauliches Bild zu zeichnen, SARS-CoV-2 ist für das Schulsystem nur mehr wie ein Pressehubschrauber, der in eine bereits geschehene Massenkarambolage gestürzt ist, weil der Pilot zu unvorsichtig gewesen ist. Ich gebe zu Protokoll, dass ich weder Professor für Didaktik noch der Pädagogik oder gar der Psychologie bin. Ich bin kein Erzieher, obwohl Vater einer Tochter, und niemand, der jemals eine Leitungsfunktion bekleidet hat, weil er nicht mit Mitte 50 aufgrund eines Infarktes in die Grube fahren wollte. Helfen kann meiner Ansicht nach innerhalb dieses Konstruktes nichts und niemand. Die, die helfen wollen, gehen entweder in Stufen zugrunde oder finden andere Lösungen, wie zum Beispiel rezidivierende Krankschreibung oder Vernachlässigung der Vorbereitung oder schulterzuckende Aufsichtspflichtverletzungen. Früher bin ich solchen Verhaltensweisen mit Zorn und Unverständnis begegnet. Mittlerweile verstehe ich sie als Verzweiflungstaten. Ich werfe deshalb in dieser warnenden Vorbemerkung meine Grundthese vor die Leser, die hoffentlich zumindest irritiert sind. In einer Welt, die von einer entfesselten Finanzdiktatur lebensfeindlicher Hedgefonds-Giganten im Würgegriff gehalten wird, dient das industrialisierte Schulabfertigungssystem lediglich als Fleischwolf, um eine breiige Masse in einen Wurstdarm pressen zu können, die dann wohl proportioniert von einem ökonomischen Moloch ausgelutscht werden darf. Während eine ganze Reihe von Schulgebäuden an Bausubstanz und Ausstattung vergammeln, vernichtet ein bürokratischer Dämon im Ansatz jedes Reformbestreben, weil er einst beschworen wurde, um die oben genannte Metzgerei zu schützen. Es liegen keine Leichen im Keller dieses Systems, sondern Massengräber. Früher hatte ich die Vermutung, müsste auch nur ein einziger, sogenannter Verantwortlicher, der keine vorherige oder nur geringe Schulerfahrung als Lehrkraft gesammelt hat, nur eine Woche eine gemischte Brennpunkt-Gesamtschulklasse in der Jahrgangsstufen 5 bis 8 oder mehr unterrichten, würde er am Ende des Tages entweder heulend über den Boden kriechen oder sich in ein Sanatorium einweisen lassen. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass es Absicht ist. Diese Quälerei kann nur absichtlich durch eine Kaste narzisstisch gestörter Machtmasturbatoren eingeführt und oder zugelassen worden sein. Dies ist bitte energetisch zu verstehen. Ich klage ausdrücklich, keine einzelne Person, keinen sogenannten klaren Verantwortlichen oder irgendwelche bekannten Gremien an. Das wäre witzlos, denn Schaltstellen sind Austausch und neu besetzbar, weil der Mensch als individuell einzigartige Wesenheit nur Störfaktor ist. Wenn alle Menschen nur einen einzigen Tag dieses System nicht mit ihrer Seelenenergie versorgen würden, bräche es binnen kürzester Zeit zusammen, weil es selbst ein lebloses, unseelisches und lebensfeindliches Konstrukt ist, das seine Sklaven aussaugen muss, weil es Wirtszellen benötigt, wie tatsächlich grassierende Viren sie benötigen. Es geht in dieser Schrift ebenfalls nicht um eine Diskussion über Inklusion, nicht um ADS, ADHS, LRS, Dyskalkulie, RS, Mutismus, selektiven Mutismus oder vegetative Dystonie. Denn alle diese Konstrukte sind meiner Ansicht nach Chimären, um die eigentliche Problematik zu verschleiern. Überzuckerte und hochbelastete Nahrungsmittel, prekäre Lebensverhältnisse vieler Menschen, die Bombardierung aller auf allen Medien, auf allen medialen Kanälen samt beschämender Fernsehsendungen, die Otto Waalkes als Literaturgiganten und Hans-Joachim Kulenkampff als heiligen Vater der Unterhaltungskirche nachträglich erscheinen lassen, fragmentieren, braten, zerschießen und zerstrahlen die Gehirne der Kinder und Erwachsenen und verüben Missbrauch an den Seelen. Es geht bei jenen Begriffen nicht um tatsächliche Hilfe oder Förderung, sondern lediglich um die terminologische Verwaltung von Missständen und Seelenkrankheiten. Deshalb gibt es doch Ritalin und Antidepressiva oder etwa nicht. Man muss dem Trash-YouTuber Tanzverbot eigentlich dankbar sein, dass er auf seinen Schulabschluss gepfiffen, bei Mami in der Wohnung Videos gedreht und das erreicht hat, was das Giersystem wünscht. Panem et circenses. Sein Brot sind vor Fett triefende Burger und die Spiele sind Nichtigkeiten aus der Geruchsskala von Fürzen oder direkte Produktwerbung für sein Millionenpublikum. Hut ab. Er hat es verstanden. Nicht aus Strohgold zu spinnen, denn das wäre bereits zu anstrengend, da müsste man handwerkliche und alchemistische Fähigkeiten aufweisen. Nein, Gammel als Platin in die Monitore zu verkaufen. Um das Bild von Dirk C. Fleck zu bemühen, welches er bei einer Gesprächsrunde im Internet zeichnete, es ist, als ob man in ein verfallendes Haus noch einmal einen Klempner schickt, um eine Leitung zu reparieren. Sollte sich ein Leser sehr pikiert fühlen oder voller Reformtatendrang sein, braucht dieser nicht weiterzulesen. Ich wünsche allen Reformern von Herzen gutes Gelingen. Ich habe aus Datenschutzgründen weder Menschennamen noch Ortsnamen verwendet. Ich hoffe, dies genügt als schützende Glaswand für diejenigen, die sich provoziert fühlen werden, weil ich an manchen Stellen aus dramaturgischen Gründen hartgesottene Formulierungen benutze. Keine Angst, es geschieht nicht im Übermaß. Grundsätzlich ist dieses Buch in zwei große und zwei kleine Bereiche aufgeteilt, die auch einen Notausgang enthalten. Im ersten Teil werde ich den Untergang des Schulsystems, wie ich ihn ablaufen sehe, anhand einer siebenstufigen Eskalationsskala, die an die INES-Skala der IAEA angelehnt ist, beschreiben. Darin werden von mir ausgewählte Beispiele genannt, erläutert und kommentiert. Im zweiten Teil wird es um die Fiktion eines denkbaren Bewusstseinswandels gehen, der von mir fantasiert wird. Er muss leider ein Wunschtraum bleiben, weil das Schulsystem eines von vielen Zahnrädern des globalen Weltwachstums ist. Es erfüllt exakt die ihm zugewiesene Aufgabe und darf in keinem Fall das Bewusstsein eines jungen Menschen aktivieren. Solange er morgens Energydrinks konsumiert, um den Weg zur Schule einigermaßen erträglich zu finden, brav gelangweilt und abgetan ist und am Ende des Tages vor Wut über die Hausaufgaben lieber in Sozialmedien online die Sau rauslässt, also Klicks generiert und konsumiert, Schlafen die Wachhunde hinter der unsichtbaren Glaswand weiter. Der dritte Teil wird ein überschaubares Notfallprogramm darstellen, welches ich als Überbrückungshilfe zusammengestellt habe, damit dem Leser ein kleiner Notausgang aus der bitteren Bilanz gelassen wird. Dieses Programm ist eine simple Liste mit Mindestanforderungen für eine Art Prothese oder Krücke, die vielleicht Schlimmeres verhindern helfen könnte. Bevor ein Bewusstseinswandel durch tragische Katharsis herbeigeführt werden müsste, ich sehe dies als einen Schleier der Resilienz, um den Fall ein wenig abzufedern. Der letzte Teil ist ein kleines Kapitel zum Runterkommen in zwei Stufen. Zuerst eine Sammlung erlebter Geschichten ohne weitere Kommentare und dann eine kleine Sammlung hübscher Aphorismen über den Lehrerberuf. Damit endet diese Vorwarnung. Der letzte macht das Licht aus. Der Untergang unseres Schulsystems und die Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels von Felicitaris.